Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Tag. In unserer Sommerreihe Freund und Feind, da fordert die Schriftstellerin Paula Fürstenberg ein Ministerium für Freundschaft. Wie man eine angeschlagene Beziehung retten kann, zeigt sich gerade in Oberammergau. Dort scheint der Streit um die zukünftige Leitung der Passionsspiele beigelegt. Auch dazu gleich mehr. Zunächst, da gehen wir aber an einen ganz friedvollen Ort, an den Lago Maggiore, genauer nach Locarno in die Schweiz, wo heute das alljährliche Filmfest beginnt. Eines der ältesten in Europa und eines an einem kleinen, feinen Spielort, der vom Publikum sehr geschätzt wird. Locarno ist kein Festival der großen Namen, aber eines, wo zukünftige Stars entdeckt werden. Darunter Regiegrößen wie die Coen-Brüder oder der bereits verstorbene Andrei Tarkowski. In diesem Jahr, da fällt der Glanz des Arthouse-Festivals vielleicht auf einen deutschen Schauspiel-Nachwuchsstar wie die erst 16-jährige Helene Zengel. Denn neben internationalen Produktionen finden sich vor allem auch zahlreiche deutschsprachige Filme im Programm. Katrin Hondl hat einen Überblick über das, was uns in den 11 Tagen beim Filmfest in Locarno erwartet.
Die Leinwand ist parat auf der Piazza Grande von Locarno. Hier im schönsten Open-Air-Kino Europas startet das kleinste der großen Festivals mit dem Film Le Déluge, die Flut. Er erzählt von den letzten Tagen des französischen Königs Louis XVI und seiner Frau Marie-Antoinette, 1792 in Paris. Ein historischer Kostümfilm mit heutiger Botschaft, sagt Jonah Nazzaro, künstlerischer Leiter des Festivals.
Der Film ist eigentlich die Geschichte von diesem Moment, wo sich die Leute im Spiegel nicht erkennen. Der König versteht nicht, warum man seine Rolle nicht anerkennt und die Revolutionäre sagen, okay, jetzt werden wir den König köpfen, aber dann bereitet sich schon die Frage, ja, und wie gestaltet man einen demokratischen Staat, nachdem man den König getötet hat? Ich denke, das ist ein Film, der unsere Zeiten ganz genau anspricht.
225 Filme werden in den kommenden Tagen in Locarno zu sehen sein. Von raren Meisterwerken des Hollywood-Studios Columbia aus den 1920er bis 50er Jahren bis zu KI-Experimenten von heute.
Wir versuchen, die Vielfältigkeit des heutigen Films darzustellen. Das heißt, dass man sich mit der Geschichte des Films beschäftigen kann oder auch über die Zukunftsmöglichkeiten des Films, wie die künstliche Intelligenz mit dem Film von Edgar Pera, Cartas Telepaticas.
Dear HPL, my dear Pessoa,
in Cartas Telepaticas geht es mit KI-generierten Bildern um einen erfundenen Briefwechsel zwischen dem portugiesischen Dichter Fernando Pessoa und dem Horrorgeschichtenautor H.P. Lovecraft. Der Film läuft in der Reihe Fuori Concorso, der Festivalsektion für filmische Experimente, die nicht am internationalen Wettbewerb teilnehmen.
Ich will das Publikum überzeugen, das Vergnügen des Unbekannten wieder zu entdecken,
sagt Festivalleiter Nazzaro. Im internationalen Wettbewerb um den Hauptpreis von Locarno, den Goldenen Leoparden, konkurrieren 17 Filme aus aller Welt. Auch Produktionen mit deutscher Beteiligung sind stark vertreten, unter anderem die Berliner Regisseurin Pia Marais. Trans-Amazonia heißt ihr Wettbewerbsbeitrag. In der Hauptrolle die junge Helena Zengel, bekannt aus dem preisgekrönten Film Systemsprenger. Im Rennen um den Goldenen Leoparden ist auch der deutsche Regisseur Christoph Hochhäusler mit La Mort Viendra, Der Tod wird kommen. Ein Gangsterfilm um eine Auftragsmörderin im kriminellen Milieu von Brüssel. Der größte Star des Festivals aber kommt nicht aus Europa, sondern aus Indien. Noch bevor am 17. August die Jury die Gewinner des 77. Filmfestivals von Locarno kürt, wird Bollywood-Star Shah Rukh Khan, der wohl erfolgreichste Schauspieler der Welt, mit einem Leoparden für sein Lebenswerk geehrt. Am kommenden Sonntag auf der Piazza Grande dem schönsten Open-Air-Kino der Welt.
Katrin Hondl über den Start des Filmfests in Locarno, über das wir auch in den kommenden Tagen immer wieder in Kultur heute berichten werden. Und vom schönsten Open-Air-Kino der Welt an einen anderen beschaulichen Kulturort, Oberammergau. Hier finden alle 10 Jahre die Passionsspiele statt. Und die waren in den letzten Jahrzehnten immer eng mit dem Spielleiter Christian Stückel verbunden. Seit einiger Zeit hatte er mit Abdullah Karatscha einen kompetenten Mitstreiter. Allerdings gab es eine klare Rangordnung. Stückel stand vorne, Karatscha als zweiter Mann hinter ihm. Alles schien gut, bis Abdullah Karatscha selbst Ambitionen entwickelte, den Chefposten als Spielleiter zu übernehmen. Möglich durch eine öffentliche Ausschreibung, die der Gemeinderat für viele überraschend propagierte. Plötzlich standen sich also die ehemaligen Partner als Konkurrenten gegenüber und Christian Stückel, der zeigte sich erbost, dass er sich auf eine Stelle, die er lange Jahre innehat, bewerben sollte.
Das letzte Passionsspiel war aus meiner Perspektive künstlerisch das Beste, war aber auch wirtschaftlich mit das Beste. Also man weiß zumindest, was man von mir zu erwarten hat. Wenn ich jetzt ein Bewerbungsschreiben machen muss und dann womöglich nur ein Konzept vorstellen muss, dann finde ich es ein bisschen, ja, also es wird fast, kommt drüber ein bisschen wie Verarsche.
Das sagte Christian Stückel vor ungefähr einem Monat in einem Beitrag in unserer Sendung. Es herrschte also dicke Luft am Passionshimmel und nun scheint ein Ende des Streits in Sicht und bayerisch-himmelblaue Harmonie wiederhergestellt. Stückel und Karatscha wollen sich gemeinsam auf die Leitung der Spiele bewerben. Christoph Leibold kommentiert.
Als Christian Stückel 1990 zum ersten Mal die Passionsspiele von Oberammergau leitete, war er 28 Jahre jung. Die Spielleitung 2030 wäre seine 5. und Stückel dann knapp 70. Ein Leben für die Passion. Die Bedeutung von Stückels Wirken in Oberammergau bemisst sich aber nicht allein an der schieren Dauer, sondern vor allem daran, was er über die Jahre verändert hat. Er hat die Passion professionalisiert, sie quantensprungartig weiterentwickelt, vom naiven Laienspiel hin zum Kulturereignis, das in den Feuilletons verhandelt wird. Vor allem aber hat er die kaum zu übersehenden antisemitischen Züge des überlieferten Passionsspieltextes konsequent aus dem Stück verbannt. Dafür wurde er vielfach und völlig zu Recht geehrt, unter anderem mit dem Abraham-Geiger-Preis und der Buber-Rosenzweig-Medaille. Kurzum, Stückels Verdienste sind unbestritten. Mögen Traditionalisten auch noch so maulen, die Passion habe ihren ursprünglichen Dorfspielcharakter eingebüßt, hinter die Professionalisierung führt kein Weg zurück, sie ist alternativlos. Aber gilt das auch für Stückel selbst? Was Passionskompetenz und Expertise angeht, kann ihm niemand das Wasser reichen. Aber mit Abdullah Kenan Karatscha gibt es immerhin einen weiteren Regieprofi im Dorf. Der Mit-30er, Sohn türkischer Einwanderer, ist, wie Stückel, gebürtiger Oberammergauer. Sonst dürfte er sich auch gar nicht um den Spielleiterposten bewerben. Und pikanterweise Stückels Ziehsohn. Er hat in Hamburg Regie studiert und war lange Hausregisseur am Münchner Volkstheater unter, genau, Intendant Christian Stückel. Zudem fungierte Karatscha bei den bislang letzten Passionsspielen 2022 bereits als zweiter Spielleiter in Oberammergau, also als Stückels rechte Hand. Karatschas Berufung damals war auch ein PR-Coup für Stückel. Ein muslimischer zweiter Spielleiter in einem erzkatholischen Dorf, das die Leidensgeschichte Jesu auf die Bühne bringt und diesen dabei klar als Juden zeichnet, mehr Ringparabel, frohlockte Stückel in Anspielung auf Lessings Toleranzdrama Nathan der Weise, mehr Ringparabel geht nicht. Doch seltsam, nach dem anfänglichen Aufsehen um die Personalie wurde es still um Karatscha. Während der Passion 2022 war er kaum sichtbar, die Strippen zog weiterhin Stückel. Der ist ein leutseliger Mensch, was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass er auch durchsetzungsstark und dominant ist. Ohne diese Qualitäten hätte er die Passion gegen zum Teil erhebliche Widerstände im Dorf auch nicht so weit vorangebracht. Das Problem nun aber, Stückel kann schwer loslassen. Die Passion ist seine Passion, also seine lebenslange Leidenschaft und, in der jetzigen Form, sein Lebenswerk. Ob bewusst oder unbewusst, Stückel hat niemanden neben sich groß werden lassen und muss sich schlimmstenfalls sogar den Vorwurf gefallen lassen, Karatscha 2022 nur mit ins Boot geholt zu haben, weil es gut zum eigenen Image der Weltoffenheit passte, nicht aber aus künstlerischem Interesse. Das freilich bleibt Spekulation. So oder so, dass Karatscha seinem einstigen Mentor nun die Spielleitung mit einer Konkurrenzbewerbung streitig machen wollte, mag sich für Stückel wie ein Affront angefühlt haben. Aus Karatschas Sicht dagegen war es eher die nachvollziehbare Aufforderung, endlich auf Augenhöhe behandelt zu werden. Insofern ist der Kompromiss, der jetzt gefunden scheint, also eine gemeinsame gleichberechtigte Spielleitung von Stückel und Karatscher, ein Schritt in die richtige Richtung. Stückel muss nicht im Streit abtreten, was er definitiv nicht verdient hätte, und doch ist damit die Staffelstabübergabe, die sich manche im Dorf schon im Laufe der Passion 2022 gewünscht hätten, endlich auf den Weg gebracht. Ein kleiner Schatten fällt damit dennoch auf Stückels glanzvolle Passionsvita. Eine erfolgreiche Passion 2030, gleichberechtigt koinszeniert von Abdullah Kenan Karatscher, könnte ihn aber locker wieder überstrahlen.
Christoph Leibold kommentierte die Einigung über die gemeinsame Bewerbung von Christian Stückel und Abdullah Karatscher für die Leitung der Oberammergauer Passionsspiele. Ob die beiden genommen werden, das entscheidet sich im Oktober. Die Einigung, der Kompromiss in Oberammergau, vielleicht auch ein Ergebnis der Freundschaft von Christian Stückel und Abdullah Karatscher, wir wissen es nicht. Nur so viel dürfte inzwischen klar sein. Freundschaften spielen im Leben vieler eine immer größere Rolle. Die klassische Zweierbeziehung ist nicht mehr das allein glücklich machende Lebensmodell. Partnerschaften wechseln, Freundschaften jedoch, zumindest wenn es gut läuft, halten ein Leben lang. Gerade in einer Zeit, in der sich auch die Politik mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt und wir damit die Relevanz enger Bindungen außerhalb der Familie anerkennen, rücken Freundschaften noch einmal ganz anders in den Fokus. Aber noch nicht genug, findet die Schriftstellerin Paula Fürstenberg. Sie fordert ein Ministerium für Freundschaft. Ich habe sie gefragt, warum brauchen wir eines und was sollte es regeln?
Also vielleicht fange ich kurz an mit dem, was dagegen spricht. Freundschaften sind ja eine Beziehungsform, die nicht reglementiert sind. Und darin liegt ja auch eine besondere Schönheit und Freiheit, dass so jede Freundschaft neu für sich definieren kann, was sie sein will. Wenn ich sage, dass es ein Freundschaftsministerium braucht, dann meine ich eigentlich vor allem Freundschaften, die auf Langfristigkeit angelegt sind. Freundschaften, die sich auch vor Sorgearbeit füreinander nicht scheuen, die wirklich als alternativer Lebensentwurf stehen zur romantischen Paarbeziehung und zur Ehe. Und ich glaube, diese Arten von Freundschaften, von sehr engen Freundschaften, die haben ein Repräsentations- und Anerkennungsproblem. Die werden eben im Gegensatz zur klassischen Familie nicht staatlich unterstützt mit Steuererleichterungen, mit Beratungsangeboten und so weiter und so fort. Und vor allem diese Freundschaften, die auf Langfristigkeit angelegt sind, für die ist das ein Problem. Und für die bräuchte es meines Erachtens ein Freundschaftsministerium oder meinetwegen kann das Familienministerium das auch miterledigen, aber um eben andere Lebensformen genauso zu unterstützen wie die Ehe und die Familie, braucht es da strukturelle Hilfen.
Jetzt hat die Ampel ja in ihrem Koalitionsvertrag die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft geschrieben, die auch die Rechte von Nicht-Familienmitgliedern stärken soll. Ist das nicht schon ein ziemlich guter Ansatz?
Ja, die Verantwortungsgemeinschaft war ja jetzt schon lange politisch im Gespräch und ich und auch etliche meiner FreundInnen hatten da größere Hoffnungen, dass sich da strukturell was tut. Man muss aber sagen, dass das, was jetzt am Ende dabei rumgekommen ist, nicht wirklich die Probleme löst, die es gibt. Also nach wie vor, gerade Freundschaften finden ja häufig in größeren Gemeinschaften als zwei Personen statt und dass mehr als zwei Menschen füreinander eheähnliche Verantwortung übernehmen können. Genau das regelt die Verantwortungsgemeinschaft eben nicht, was für Freundschaften ja häufig gilt, dass sie eben nicht nur eine Zweierkonstellation sind.
Weil sowas wie die Verantwortungsgemeinschaft, das haben die Franzosen ja schon, ich glaube, seit 1999, da heißt es Pacte Civil de Solidarité, also eine partnerschaftliche Solidargemeinschaft. Da hat man die Rechte einer Ehe, sag ich mal, aber nicht die Pflichten. Man muss, wenn man sich trennt hinterher oder sich entfreundet, keine Pensionsansprüche zahlen beispielsweise. Das wäre Ihnen jetzt auch nicht genug.
Also die Verantwortungsgemeinschaft regelt ja quasi, was eigentlich sowieso schon geht. Wir können ja über einzelne Vollmachten zum Beispiel regeln, dass auch FreundInnen im Krankenhaus Auskunft bekommen. Also eigentlich regelt sie nur Dinge, die sowieso schon möglich sind. Sie vereinfacht sich vielleicht formal und das geht mir eben nicht weit genug. Ich glaube schon, dass gerade auch mit so einem zunehmenden Einsamkeitsproblem und der Frage nach Versorgung im Alter Freundschaften wahnsinnig wichtig sind. Und dafür bräuchte es irgendwie andere rechtliche Rahmen und Anerkennung. Und Rechte und Pflichten sind irgendwie ein gutes Stichwort, weil in Deutschland haben wir ja eher eine Situation, die andersrum funktioniert, dass es durchaus Pflichten gibt. Also wenn ich zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft lebe und jemand von uns auf staatliche Stütze angewiesen ist, dann werden wir schon in die Pflicht genommen, nachzuweisen, dass wir keine Bedarfsgemeinschaft sind. Also die Bedarfsgemeinschaft regelt an der Stelle schon, dass man in die Verantwortung füreinander genommen werden kann. Man muss dann zusehen, dass man da eventuell wieder rauskommt. Demgegenüber stehen aber absolut keine Rechte wie in der Ehe. Also sowas wie gemeinsame steuerliche Erleichterungen, aber auch eine Fürsorgepflicht. Also es gibt eine Fürsorgepflicht, aber demgegenüber müsste es auch Rechte geben und die sind einfach nicht da.
Das heißt, wenn es passt, dann ist die Freundschaft gesellschaftlich anerkannt und wenn es teuer wird, dann eher nicht.
Ganz genau.
Sie haben in einem Online-Artikel der Zeit geschrieben, dass Sie immer in WGs gelebt haben, bis die Menschen dann irgendwann angefangen haben, das ein bisschen misstrauisch zu beäugen, so nach dem Motto mit 30, sag mal, kannst du dir nichts anderes leisten, magst du keine Kinder? Sind wir gesellschaftlich vielleicht noch nicht so weit, dass wir den Stellenwert von Freundschaft wirklich hoch anerkennen?
Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das auf jeden Fall keine Gleichwertigkeit der Lebensformen gibt. Nicht nur juristisch, auch einfach gesellschaftlich und im Umgang damit. Genauso zwischen 20 und 30 war das vollkommen üblich, in Freundschaft und in Wohngemeinschaft zu leben. Und das ist jetzt etwas, ich bin jetzt 37, was ich erst mit dem 30-Werden und in den Jahren danach festgestellt habe, dass es so einen Punkt gibt im Leben, ab dem das keine anerkannte, übliche Form des Zusammenlebens mehr ist. Und die dann immer so als Notlösung betrachtet wird und niemand davon ausgeht, dass das auch eine Entscheidung und ein Wunsch sein könnte, so weiterhin zu leben. Und da hängen viele Dinge dran. Das eine ist, dass es immer mit so einem Dünkel betrachtet wird, aber auch sowas wie strukturelle Unterstützung oder Beratungsangebote. Also zum Beispiel ist mir irgendwann mal aufgefallen, wenn Paare in Krisen sind, dann können sie ja zur Psychotherapie gehen oder Beratungsangebote wahrnehmen. Also die Paartherapie ist fester Bestandteil der Psychotherapie. Ich habe noch nie davon gehört, dass FreundInnen zusammen zur Beratung gehen. Also wir haben auch gesamtgesellschaftlich nichts. Ja, einen Umgang, einen gleichwertigen Umgang mit Freundschaften, dass wir sie genauso pflegen, ernst nehmen, Konflikte lösen, wie wir das in romantischen Liebesbeziehungen tun. Und beim Schreiben des Romans ist mir dann noch aufgefallen, dass auch für den Schmerz, wenn eine Freundschaft zu Ende geht oder in die Krise gerät, dafür gibt es nicht mal ein Wort.
Aber das haben Sie ja da sehr schön erfunden, Freundschaftsschmerz nennen Sie
genau,
das.
Genau, Freundschaftskummer. Ich habe es von Liebeskummer abgeleitet, aber ich muss das quasi erfinden und mir herleiten, weil es dafür nicht mal ein Wort gibt, auch keinen entsprechenden Umgang damit.
Die beiden Protagonistinnen in ihrem Roman Weltalltage, die sind ostdeutsch sozialisiert, also die wachsen da nicht auf, aber ihre Mütter, sie beschreiben das ein bisschen so, gefühlt habe ich gedacht, als seien Freundschaften im Osten nochmal was anderes gewesen als im Westen. Empfinden Sie das so?
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Der eine ist vielleicht so ein historischer Unterschied. Also die DDR hatte ja eine Art Ideologie des Wir in Betrieben und in der Freizeitgestaltung, in der Kinderbetreuung und so weiter. Das war alles sehr stark kollektiv organisiert, während im Kapitalismus ja eher so eine Ideologie des Ichs gepflegt wird. Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, da wird ein Individualismus hochgehalten. Und ich glaube, es gibt schon so eine historische Dimension, die hier und da noch zu spüren ist, auch in Wertvorstellungen an sowas wie sich selbst nicht so wichtig nehmen oder so. Aber für mich persönlich, also ich bin ein Nachwendekind, ich bin Jahrgang 1987 und war noch sehr klein, als die Mauer gefallen ist und bin in den 90er Jahren in diesem Nachwende-Osten aufgewachsen, in der großen Umbruchsgesellschaft, in der sich absolut alles verändert hat. Und ich glaube, das ist schon vielleicht ein Spezifikum meiner Generation, mit so einer überforderten Elterngeneration aufgewachsen zu sein, die jetzt uns Kindern gegenüber im neuen politischen System auch keinen großen Erfahrungsvorsprung hatte. Also wir haben irgendwie, egal wie alt wir waren, alle zusammen rausgefunden, wie es jetzt weitergeht. Weshalb Eltern ganz strukturell und für ganz, ganz viele Menschen um mich herum weniger eine Stütze und eine Orientierung bieten konnten, weil die Elterngeneration eben viel mit sich selbst beschäftigt war. Und an die Stelle sind, glaube ich, Freundschaften getreten, die teilweise auch als Familienersatz fungiert haben. Also durch Krisen gehen schweißt ja zusammen und der Osten der 90er und Nuller Jahre ist strukturell von Krisen geprägt gewesen. Also einfach infolge der sozialen Abstiege und der rechten Gewalt und so weiter. das ist sicher kein Alleinstellungsmerkmal von Nachwendekindern, so intensive Freundschaften zu pflegen, aber ganz bestimmt ein Umstand, der Freundschaften zu einer besonders intensiven Rolle verholfen hat. Und ich persönlich bin jetzt eben 37 und habe noch etliche Freundschaften aus dieser Zeit, die weiter bestehen und die teilweise sehr, sehr eng sind.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Ministerium, wo wir angefangen haben. Sie haben es schon selber gesagt, Freundschaften sollten ja eigentlich keinen Zweck erfüllen. Also ich glaube, seit dem 18. Jahrhundert leisten wir uns das, dass wir sagen, das ist einfach eine zweckfreie Beziehung ohne Ansprüche aneinander. Wenn man die in so ein bürokratisches, juristisches Korsett packt, entmystifiziert man da nicht die Freundschaft?
Ich finde schon auch, dass darin eine bestimmte Schönheit liegt, in dieser Freiheit und nicht Reglementiertheit, einfach weil jede Freundschaft neu definieren kann, was sie sein will. Oder es gibt auch kulturell nicht so eine starke, vorherrschende Erzählung. Also bei der romantischen Liebe gibt es ja so eine große Logik aus zusammenziehen, heiraten, Kinder kriegen. Das ist der Weg, dem man entweder folgt oder sich ihm aktiv widersetzt. So eine Logik haben Freundschaften nicht. Und dass sie das so neu definieren können, ist natürlich auch was ganz Tolles. Ich glaube trotzdem, dass es an bestimmten Stellen einfach eine Anerkennung anderer Lebensformen braucht. Und das sind eben die, die eher ähnlich funktionieren. Und für die braucht es einen juristischen Rahmen.
Die Schriftstellerin Paula Fürstenberg in unserer Sommerreihe Freund Feind mit ihrer Idee, ein Ministerium für Freundschaft zu schaffen. Rund ein halbes Jahr ist es her, dass der Vorschlag einer Antisemitismusklausel von Berlins Kultursenator Joe Cialo gekippt wurde. Nun gibt es einen neuen Ansatz, das heikle Thema in den Griff zu kriegen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Clara Hoheisel.
Die Berliner Kulturverwaltung plant eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb. Diese Stelle soll Kulturinstitutionen und Schaffende niedrigschwellig und kostenfrei unterstützen. Für 2024 und 2025 würden laut Kulturverwaltung bereits Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, sodass die Beratungsstelle noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen könne. Aber bisher fehlt ein Träger. Bis September können sich deshalb interessierte Organisationen mit einem Konzept und einem Finanzierungsplan bewerben. Die Übersetzerin Eva Proforsova wird mit dem Strahlener Übersetzerpreis ausgezeichnet für ihre Übersetzung aus dem Tschechischen von Jachim Topols Roman »Ein empfindsamer Mensch«. Die Jury lobte Proforsova für ihre spielerische Herangehensweise und ihr Auge für Details. Mit 25.000 Euro gehört der Strahlener Übersetzerpreis zu den höchst dotierten Literaturauszeichnungen in Europa. Die Auszeichnung der Kunststiftung NRW wird seit 2001 in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Übersetzerkollegium in Strahlen vergeben. Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis geht in diesem Jahr an die Übersetzerin Lisa Mensing, die sich auf niederländische Literatur spezialisiert hat. Bücher, aber auch Kino-, Konzert- und Theaterbesuche. Um jungen Leuten Kultur nahe zu bringen, gibt es seit rund einem Jahr den Kulturpass des Bundes. Mit einem Budget von 200 Euro in der Tasche dürfen alle, die 2005 geboren wurden, lokale Kulturangebote nutzen. Rund die Hälfte der 750.000 Berechtigten hat das bisher getan, wie aktuelle Zahlen des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zeigen. Die Auswirkungen auf die Kulturbranche? Groß. Über 34,3 Millionen Euro sind bisher in Kulturbetriebe gewandert. Besonders Buchhandlungen durften sich freuen. Fast 950.000 Titel fanden, dank des Kulturpasses, neue Lesende. Er war Football-Coach und setzt sich für die queere Community ein. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, Running Mate der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Der in den USA lebende Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht hält Tim Walz für eine gute Wahl. Harris sei in früheren Wahlkämpfen nicht erfolgreich gewesen, weil sie als abgehobene Intellektuelle wahrgenommen werde. Gumbrecht heute Morgen im Deutschlandfunk.
Das ist eine Gefahr für sie und deswegen brauchte sie einen Vizepräsidentschaftskandidaten, der das etwas kompensiert, der ihr sozusagen metaphorisch gesagt Bodenhaftung gibt.
Ja, und der bodenbehaftete Tim Walz, der ist auch gleich Thema in den Informationen am Abend. Die folgen nämlich jetzt nach unserer Sendung nach Kultur heute. Die Kulturmeldung, die gab es gerade von Clara Hoheisel. Diese am Mikrofon der Sendung war Susanne Durwig. Und ich sage danke fürs Zuhören.